Hallo.
Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Weißer Wolf. Wir sind ein bisschen nervös. Wir haben seit
fast 2 Jahren
keine Folge mehr aufgenommen. Das ist jetzt eine Jubiläumsfolge, denn es gibt im Witcher-Universum auch ein relativ großes Jubiläum, würde ich sagen. Was gibt es denn für ein Jubiläum, Felix?
Es ist das 10-jährige Jubiläum von Witcher 3.
Dem Videospiel von CD Projekt. Was wir beide sehr geliebt haben. Ich glaube, das hat unsere Liebe zu Witcher auch richtig geprägt.
Ich glaube, das wird sehr vielen Menschen so gehen, wenn man auch auf die Eckpunkte schaut.
Das stimmt. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir machen eine kleine Jubiläumsfolge. Wir haben das Jubiläum gesehen und waren so, okay, komm, spontan, gestern machen wir doch was dazu. Und heute sind wir hier und nehmen mal wieder eine Podcast-Folge auf, seit 2 Jahren.
Alles gut. Ich glaube, wir finden uns ein und vielleicht starten wir einfach mal mit den einfachsten Sachen, nämlich was sind so Zahlen, Daten, Fakten rund um das Spiel?
Ja, gerne. Das machst ja du, also kannst du gerne loslegen.
Dann lege ich mal los. Also, wie gesagt, es ist 10 Jahre alt. Um genau zu sein, ist es am 19. Mai 2015 veröffentlicht worden.
Wir sind alle so alt.
Ja, es ist doch schneller vorübergegangen als gedacht.
Also, ja.
Also entwickelt und published wird es von CD Projekt. Vielleicht was wichtig ist, der kommerzielle Erfolg. Und zwar die neuesten Zahlen sind von 2023. Da war es 50 Millionen Mal verkauft. Vielleicht auch zum Vergleich in der gesamten Witcher-Reihe, also bei den Videospielen mit Teil 1 und Teil 2, haben wir 75 Millionen verkaufte Einheiten. Wenn man das jetzt in Relation setzt von 75 Millionen insgesamt und davon 50 Millionen auf Witcher 3, ist es klar, das ist das Prunkstück und das hat viele Leute eben auch entsprechend in die Welt eingeführt. Bis heute auch einfach als einer der Meilensteine, was Open-World-RPGs angeht.
Ja, und tatsächlich ist es für unfassbar viele Menschen auf dieser Welt eines der liebsten Spiele und aber auch eines der besten Spiele, die je produziert wurden. Und sagen wir es mal so, wenn man dann immer mal wieder reinschaut oder sich damit beschäftigt, dann ja, geht's mir auch immer so. Also für mich ist ja auch einer meiner liebsten Spiele aller Zeiten, für dich ja, glaube ich, genauso.
Definitiv. Ja. Also es auch heute noch, ich finde, es funktioniert noch genauso gut wie damals und das will wirklich was heißen.
Ja, absolut, absolut. Ich habe auch Felix letztens gesagt, als wir da drüber geredet haben, dass ich, was ich so faszinierend finde, auch an Witcher 3, da komme ich jetzt noch so ein bisschen vorweg, aber es passt gerade so gut rein, ist, wie beliebt der Hauptprotagonist ist, weil das in so vielen Spielen oder generell Medien nicht der Fall ist. Und diese Liebe für Geralt zieht sich ja so durch dieses Franchise und auch bei uns durch. Dazu kommen wir dann einfach auch noch, was uns am besten in dem Spiel gefallen hat. Denn darüber wollen wir heute sprechen. Also einmal vielleicht so ein paar unbekannte Fakten noch zu dem Spiel, aber auch welche Nebenquests wir besonders mochten, was uns am Spiel einfach so geprägt hat und woran wir auch immer noch denken. Ich habe es auch dieses Jahr schon wieder angefangen. Ich habe es ja immer noch nicht fertig gespielt, Felix. In all den Jahren. Ich will kein Ende.
Eine Schande, dass du es noch nicht einmal 100%, das muss ich mal so sagen.
Und Felix hat es auch gerade in der Vorbereitung schon gesagt, dass du es gerne nochmal spielen möchtest.
Also um präzise zu sein, jetzt parallel lädt es gerade wieder runter.
Okay, das wusste ich noch nicht, sehr gut. Auf der Xbox oder am PC?
Am PC diesmal.
Ja, sehr gut. Ja, ich spiele es auch gerade am PC. Mach ich mal weiter, wenn es okay ist. Und zwar mit Dingen, die ihr vielleicht noch nicht über Witcher 3 Wild Hunt wusstet. Mochtest du Gwent, Felix?
Ah, schwieriges Thema. Ich weiß, dass es sehr beliebt ist. Es gab ja dann auch später folgend Ableger davon, auch als eigene Spiele. Und tatsächlich in Witcher 3 selber war es jetzt keine meiner Hauptaktivitäten, wie das bei vielen anderen der Fall ist. Allerdings habe ich später diese eine Standalone-Kampagne Thronebreaker gespielt und da fand ich es schon gut.
Okay, ich mochte es gar nicht. Ich bin einfach kein so großer Kartenspiel-Fan und leider bin ich damit nicht so warm geworden. Ich glaube, dann habe ich es auch immer so ein bisschen ausgeklammert, aber ich möchte es gerne wieder probieren. Du liest es zwar schon, aber jetzt vom Einschätzen her, wie lange hast du gedacht, dass man so gebraucht hat, um dieses Spiel zu entwickeln für Witcher 3?
Also die Systematik im Spiel, es ist schon schwierig, weil es ist ja eine Kombination aus verschiedenen Sachen. So mit Monaten gerechnet, also 2-3 Monate wahrscheinlich.
Ja, du siehst es zwar jetzt auch schon, aber es wurde innerhalb von 3 Tagen tatsächlich gemacht, was ich wirklich wahnsinnig krass finde. Es ist ein super, super beliebtes Spiel in der ganzen Fangemeinde. Und es war eigentlich nur ein Nebenprojekt der Entwickelnden. Also ganz spannend, finde ich. Wusstest du, dass der Bart bei bestimmten Bart-Varianten tatsächlich nachwächst und im Spiel ja, voller wird, ein bisschen wilder wird, sage ich einfach mal.
Nee, wusste ich nicht. Also das musste ich jetzt auch gerade mal zweimal lesen, weil mir das echt nicht bekannt war.
Das bekommt man, wenn man entweder glatt rasiert ist oder Vollbart kurz getrimmt auswählt. Dann wächst Geralts Gesichtsbehaarung weiter zu einem sehr schönen, dichten Bart. Aber bei anderen Gesichtsbehaarungen, wenn du die wählst, dann wächst es nicht nach, dann bleibt es die ganze Zeit. So, das fand ich einen lustigen Funfact tatsächlich. Hast du Skyrim gespielt?
Ein bisschen, also ich bin damit nicht so 100% warm geworden. Also ich weiß, dass es auch eine riesige Fangemeinde hat, aber ich habe es jetzt nicht komplett durchgespielt.
Aber vielleicht für euch ganz interessant, die Karte von Witcher 3 ist dreimal so groß wie die von Skyrim. Und das ohne DLC. Ein Easter Egg, von dem ich auch noch nichts wusste, ist in der Nähe von den Skellingen-Inseln. Kann man zu einer bestimmten Tageszeit, zum Nachtzeit, glaube ich, ist es, ein Geisterschiff beobachten. Ja, das finde ich so. Ich liebe solche Easter Eggs ja total, muss ich sagen. Ich bin immer ganz schlecht, die aufzudecken. Aber wenn ich sie dann irgendwo sehe, dann schaue ich immer gerne nach, ob es auch wirklich da ist und ob ich es so finde. Ein weiteres Easter Egg ist, dass ich in dem DLC Blood and Wine auf einem Berggipfel ein Foto des Entwicklerteams auf einer Staffelei befindet. Das sieht man aber nur mit einer bestimmten Kameraeinstellung und Teleportation.
Also das ist schon aufwendig dann.
Das ist sehr speziell. Es wurde entdeckt. Also es hat jemand entdeckt. Das fand ich ganz cool. Und vielleicht noch so als kleinen, ja, Funfact zum Entwickeln des Spiels. Für Witcher 3 wurden über 1 Million Codezeilen geschrieben, darunter 30.000 allein für Dialoge. Also es war ein großer Entwicklungsaufwand. Finde ich tatsächlich auch ganz interessant. Und ja, ich mag diese Funfacts.
Eine super Überleitung auch zu dem, was es so ausmacht, weil es zeigt auch einfach, wie viele Details da drin stecken. Es sind super viele Details drin, die die Welt halt auch sehr glaubwürdig machen. Mhm. Und was damals ganz besonders war, was man sich von heutiger Sicht vielleicht nicht mehr so vorstellen kann, ist aber, dass diese Welt ein relativ neues und unverbrauchtes Setting eingeführt hat. Also natürlich gab es schon Fantasy-Spiele, auch generell Fantasy war ein Thema, auch mit diesem, sag ich mal, mittelalterlichen, Renaissance-typischen Aufbau. Allerdings, diese Basis der slawischen Mythologie, das war neu, das gab es vorher noch gar nicht. Und das war eine der großen Besonderheiten, die eben das Spiel hier ausgemacht haben.
Die uns auch dazu geführt haben, dass wir im Podcast darüber reden wollen, weil slawische Mythologie super, super faszinierend ist.
Ja, und das hat da so ein viel losgetreten dann auch später bei den Details. Vollständige Sprachausgabe, auch mit super vielen Übersetzungen mittlerweile.
Stimmt,
das ist auch nicht selbstverständlich und mega krass, was für ein Aufwand da betrieben wurde.
Ja, auch Kostenaufwand.
Ja, genau. Das sind Kosten, das ist Arbeitsaufwand, das braucht Zeit. Und da ging super viel rein und das merkt man auch an vielen weiteren, auch technischen Details, was zum Beispiel die Animation angeht. Mhm. Es gibt ein Wettersystem, es gibt Tagesabläufe, auch die ganzen NPCs, die ganze Welt wirkt dadurch eben sehr lebendig und real. Und das halt verbunden mit diesem neuen Setting war einfach ein Meilenstein in dem Sinne. Was auch noch hervorzuheben ist, du hattest sie kurz angesprochen, es gibt zwei große DLCs, Hearts of Stone und Blood and Wine. Was hier besonders ist, es gibt den Trend der Mikrotransaktionen im Spiel. Ja, das mögen wir nicht.
Nee, gar nicht.
Allerdings, bei Witcher wurden hier sehr, sehr umfangreiche DLCs nochmal rausgebracht und ergänzt zu, sage ich mal, vernünftigen Preisen. Und es ist auch untypisch. Das Spiel ist wirklich ein Produkt, das ist sehr, sehr nutzerfreundlich auch, weil anstatt viele kleine Mikrotransaktionen gibt es halt größere Pakete in Form von DLCs, wo auch wirklich was dahinter steht. Viele vergleichen die DLCs, kann man glaube ich auch schon sagen, die haben einen Mehrwert wie manch eigenständiges Spiel aus anderen Bereichen.
Da bin ich natürlich gleich ganz traurig, wenn wir über tolle DLCs sprechen, dass Baldur's Gate keine bekommt. Da bricht mir ein bisschen das Herz. Aber
bevor wir zum wichtigsten Alleinstellungsmerkmal kommen, wollte ich noch einen Punkt rausgreifen, was auch außergewöhnlich ist. Und zwar hat Witcher 3 ein eigenes Modding-Kit bekommen. Und zwar ist das das sogenannte Red Kit. Das ist jetzt, sag ich mal, technisch gesehen ein bisschen besonders, weil Witcher 3 eben auf Basis einer Engine entwickelt wurde, die bei CD Projekt intern genutzt wurde, die Red Engine. Und die haben das eben geöffnet und eine eigene Modding-Schnittstelle auch freigegeben. Das ist schon außergewöhnlich. Dadurch gibt es jetzt auch viele Nutzerinnen und Nutzer, die hier eigene Inhalte auch rausgeben, die dann verwendet werden können, was einfach das Erlebnis insgesamt noch mal größer. Und nun kommen wir zum großen Herzstück, was das Spiel Yay. So besonders macht und was man überall finden wird und was sich mittlerweile auch in vielen anderen großen Titeln wiederfindet. Und zwar hat Witcher 3 wirklich den Trend in die Masse gebracht, dass die Nebenquests unheimlich viel Bedeutung haben.
Ja, und die auch so cool sind einfach.
Wenn man zur damaligen Zeit sich zurückversetzt und dann den Vergleich zieht, was ich jetzt hier mal kurz hernehme, ein Dragon Age Inquisition, was damals rauskam, hat auch viele Nebenquests, die sich aber, sag ich mal, sehr stark an dieser MMO-RPG, also Multiplayer-Formel orientiert haben. Einfache und repetitive Quests. Mhm. Und hier ist Witcher einfach einen komplett anderen Weg gegangen. Die Quests weben sich in die Welt ein. Die haben einfach Fluss,
ja,
was
das
sich verändert.
Ist das Wichtigste, ja.
Man kann auch einfach Sachen verpassen und ja. die Storys sind mit viel Detailliebe ausgearbeitet.
Und was ich hier noch gerne anmerken möchte, weil du sagst, es hat einen Einfluss, das finde ich halt bei Witcher auch eine der wichtigsten Punkte. Nicht nur die Nebenquests, sondern auch die vielschichtigen Charaktere, die sich im Laufe des Spiels entwickeln. Du hast wirklich eine Entwicklung und du hast halt auch diese Moral, die bei Geralt immer eine große Rolle spielt und wie du das dann quasi auch auslebst, selbst bei den Quests, macht einen großen, großen Unterschied, wie sich dann die Welt entwickelt und wie du dich entwickelst. Und das finde ich halt so spannend. Du hast ja die Freiheit zu machen, was du eigentlich willst. Du kannst ja auch die Nebenquests weglassen in einer gewissen Form oder in einem gewissen Umfang und halt vor allem der Hauptstory folgen. Du kannst natürlich nicht so netten Geralt spielen. Einen sehr hilfsbereiten. Und das finde ich halt so spannend, weil ich finde die Charaktere so vielschichtig gezeichnet in diesem Spiel. Aber das ist was, das liebe ich total. Ich mag ja dieses Gut-Böse, Schwarz-Weiß überhaupt nicht im Fantasy-Bereich. Und das finde ich hier einfach so gut gelöst. Und deswegen haben wir jetzt auch wie so ein paar Nebenquests auch rausgesucht, wo es auch eben um Moral oft geht. Moral, Ethik und wie geht man mit bestimmten Situationen um. Kannst du vielleicht anfangen?
Ja, gerne. Bevor ich auf meine persönlichen Dinge komme, einen dieser Nebenquests muss man einfach immer erwähnen und das ist der blutige Baron. Der wird immer aufgeführt als das Paradebeispiel. Spiel, weil es sehr vielschichtig ist. Du hast viele verschiedene Möglichkeiten, das abzuschließen. Und es geht halt einfach um interessante Personen und schwierige Themen wie häusliche Gewalt, Schuld und Verlust.
Und Integrität tatsächlich auch von Geralt, finde ich.
Auch ein Stück weit. Das wird immer wieder hinterfragt. Aber auf den möchte ich gar nicht so genau eingehen, sondern ich habe tatsächlich mir drei Nebenquests rausgesucht, die ich persönlich sehr schön finde und die auch die Vielschichtigkeit innerhalb der Nebenquests darstellen, zu was für einem Zweck dienen. Die würde ich jetzt einfach mal kurz vorstellen.
Ich finde es übrigens spannend, dass wir komplett unterschiedliche ausgewählt haben, auch vom Inhalt her, so warum wir die ausgewählt haben. Aber ja, stell sie gerne mal vor.
Also den ersten, den ich hier vorstellen möchte, ist ein Turm voller Ratten. Man startet damit, dass man eine Geistererscheinung auf einer Insel untersucht und trifft dort den harmlos wirkenden Geist von Annabelle. Ich möchte nicht wiederzählen, was dann passiert.
Gut, weil ich kenne den noch nicht tatsächlich.
Es ist so vielschichtig, also man startet einfach mit dem Geist, man hat schon so einen klaren Pfad eigentlich vor sich, wo sich das hinentwickelt, aber dann nimmt es auch einen Twist und es geht um Rache, Tragik und wie ich finde auch viel Brutalität. Nicht so explizit dargestellt, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wird das auch deutlich und auch hier sind mehrere Enden möglich.
Oh, das liebe ich
und
ja auch so.
Ich finde auch hier hat jede Entscheidung, die man trifft, auch eine Berechtigung und ist nachvollziehbar.
Auch spannend.
Habe ich sehr gerne gemocht. Und als zweiten möchte ich einen aufführen, ein Poet in Nöten.
Den mag ich auch tatsächlich sehr.
Hier geht es eben um Rittersporn, der wurde entführt und wir wollen ihn retten. Natürlicherweise muss ich sagen, es geht um Frauen, es geht um
so
Spionage.
Klar. Rittersporn, der zweite Satz ist Frauen, das hätte auch Geralt sein können.
Und es geht vor allem auch um eine besondere Frau, nämlich um Priscilla, mit der ja auch Rittersporn ja viel verbindet. Und warum ich speziell diesen Nebenquest rausgesucht habe, ist, dass der von der Tonalität auch im Kontrast zu dem davor mit dem Ein Turm voller Ratten, der einfach super tragisch ist, auch haben wir hier eher eine humorvolle, fast leichte Note, auch wo es dann um die Beziehung von Geralt und Rittersporn geht. Das heißt, hier wird auch nicht nur die Geschichte des Hauptprotagonisten weitergearbeitet, sondern auch eines Nebencharakters. Und das zeigt einfach sehr schön, was für Varianten wir hier haben. Mhm. Und in dasselbe Horn für mich mein dritter Quest, den ich rausgesucht habe, das ist Staatsräson, beziehungsweise meistens findet man den als Reason of State.
Den hätte ich ja nie rausgesucht, als mal einen meiner persönlichen Highlights tatsächlich. Ganz spannend.
Ja, ich habe den deswegen genommen, weil zum einen müssen viele andere Vorbedingungen und Quests erfüllt sein, um da hinzukommen, was auch nochmal den Punkt verdeutlicht. Es ist, finde ich, eine lebendige Welt, weil man kann ja heute auch einfach was verpassen, wenn man andere Entscheidungen trifft bei anderen Quests. Ja. Hier geht es eben um dieses politische Szenario, dass König Radovid getötet werden soll. Und am Ende gibt es hier auch einen gewissen Twist mit einer sehr, sehr schwierigen Entscheidung, die dann auch Auswirkungen darauf hat, wie sich die Welt verändert, wo dann die Haupthandlung weitergeht. Und das finde ich einfach so toll. Neben dem, dass für mich die Entscheidung am Ende von dem Quest unheimlich schwer war. Also ich habe da erstmal pausiert und
ich weiß, richtig lange nachdenken müssen.
Tatsächlich ist es wohl so, wenn man im Internet in die Statistiken guckt, gibt es schon eine sehr eindeutige Tendenz. Ich möchte das jetzt hier mal nicht aufhören, aber ich habe lang gebraucht und ich finde, auch wenn die Tendenz hier eindeutig ist, was die Masse nimmt, gibt es für beide Seiten unheimlich viel Berechtigung. Es zeigt einfach, wie die Quests halt wirklich die ganze Welt beeinflussen, weil wir hier dieses politische Thema, sag ich mal, drin haben. Und das sind für mich so die drei wichtigen Dimensionen. Deswegen habe ich mich für diese drei entschieden. Und jetzt interessiere ich mich natürlich, für was du dich entschieden hast, wenn du sagst, du hast ganz andere genommen.
Ja, ganz, ganz andere. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, mit welchem ich anfange. Ich glaube, ich fange mit einem so simplen Quest an, der, finde ich, aber alles verkörpert, was ich an Witcher mag, und zwar eine Bratpfanne blitzblank. Ich finde es so lustig, dass du die wichtigen politischen Quests nimmst, die die Welt verändern, und ich nehme eine Bratpfanne. Das ist schon sehr bezeichnend. Wir finden uns hier bei Weißgarten und reiten am Fluss entlang. Ich weiß nicht, die Szene kenne ich noch genau aus dem Kopf. Ich glaube, du wahrscheinlich auch. Da gibt es da eine Hütte am Fluss und eine ältere Dame, die vor dieser Hütte ist. Und die bittet uns um Hilfe, denn es hat sich ein mysteriöser Mann ihre Bratpfanne ausgeliehen, mit in die Hütte genommen, und sie hat sie aber nie wiederbekommen. Das heißt, Geralt kann sich entscheiden, helfen wir der Frau, die Bratpfanne wiederzubekommen oder eben nicht. Wir öffnen diese Tür und durchsuchen diese Hütte und finden dort eine Leiche, die wir auch untersuchen können. Halt natürlich auch Anhaltsspuren, was ist eigentlich in dieser Hütte wirklich passiert. Eigentlich ist aber halt nur diese Bratpfanne von Bedeutung für diesen Quest. Und wir finden sie an der Kochstelle und bringen sie der Frau zurück. Und ich finde das halt so spannend, weil es zeigt einfach, dass es nicht um nur diese großen politischen Quests geht, sondern es geht einfach auch darum, ganz kleine Sachen zu machen in dieser Welt. Menschen bei kleinen Problemen zu helfen. Und ich finde das irgendwie einfach eine ganz, ganz schöne Art, diese Welt zu zeichnen und die Charaktere mit einzubinden und auch tatsächlich den Charakter von Geralt dann so zu formen. Also für mich ist das eine meiner absoluten Lieblinge, wo ich immer wieder gern zurückdenke, weil ich habe die Bratpfanne zurückgegeben und war so, hä?
War's das schon?
Genau, war's das jetzt wirklich? Aber die Frau war dann so glücklich über ihre Bratpfanne und ich fand das irgendwie schön.
Ja, und ich finde das interessant, finde ich ganz toll, dass du den rausgesucht hast, weil der macht halt wirklich die Welt auch lebendig, weil du hast zum einen diesen Quest der Bratpfanne, was halt einfach ein alltägliches Problem für die Frau ist, und auf der anderen Seite kriegst du nebenbei durch die Leiche und die Notizzettel, die du dann dort findest, wo die Bratpfanne ist, so viel mehr mit, was da vor sich geht und was passiert, ohne dass dir das in einem Quest aufs Auge gedrückt wird, sondern es ist einfach mit dabei in der Welt. Finde ich total schön.
Aber es ist nicht der Fokus. Der Fokus liegt auf der dann sehr sauberen Bratpfanne. Und die habe ich brav zurückgegeben. Hast du sie auch zurückgegeben?
Ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern.
Unverschämtheit, das ist eine meiner liebsten Nebenquests. Und du kannst dich nicht erinnern. Na gut, aber an den kannst du dich jetzt erinnern, an den zweiten, denn du musstest mir helfen. Es geht um den Quest Wildes Herz oder Wild at Heart. Wir sind im Dorf Schwarzzweig und stoßen auf eine Nachricht als Geralt. Hier treffen wir dann eben auf den Jäger Nielen. Der ist auf der Suche nach seiner Frau, denn die ist vor 5 Tagen verschwunden. Und dieser Quest hat sehr viel mit mir gemacht, Einmal, weil ich total Angst vor Werwölfen habe und dementsprechend Felix dann den Kampf machen musste für mich tatsächlich, auch weil ich es nicht hinbekommen habe und weil ich es gruselig fand. Aber ich fand es auch echt sehr, sehr herzzerreißend, denn wir suchen dann nach der Frau, sie heißt Hannah, und schauen uns erstmal im Dorf um, schauen uns dann im Wald um und finden dann eben Spuren von Hannah. Und wissen dann, dass Hannah gestorben ist, halt dann auch nach einer Weile, wo wir dann die Spuren untersuchen, woran Hannah gestorben ist. Wir können uns dann entscheiden, den Quest weiterzumachen. Das habe ich natürlich gemacht, habe dann die Spuren der Leichen und Tierkadaver auch angeschaut und dann halt festgestellt, es ist ein Werwolf. Und was ich so herzerreißend finde, ist, wir finden dann halt raus, wer der Werwolf ist. Du weißt es ja wahrscheinlich auch noch, denn es ist der Jäger Nielen, der eben auch seine Frau umgebracht hat. Halt tatsächlich auch. Warum? Weißt du es noch?
Nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe ja auch gerade nochmal reingeguckt, weil das so tragisch ist von den Details, die da passieren.
Total. Und zwar hat die Schwester dann das Geheimnis gelüftet, was passiert ist. Und zwar hat sie Hannah zu ihm gebracht, damit er seine eigene Frau frisst. Das war so eine tragische Geschichte. Man kann sich dann auch dazu entscheiden, dass er sie tötet oder eben nicht. Also ist auch wieder mal eine Entscheidung, was man machen kann. Und letztendlich entweder töten wir ihn oder er bittet uns darum, dass Geralt ihn eben tötet. Ich finde das eine sehr, sehr tragische Geschichte, weil es halt auch ja die Welt so lebendig wieder zeichnet mit den kleinen Sachen, die passieren. Und mich hat das einfach so mitgenommen. Das sind alle menschlichen Emotionen. Wut, Trauer, Eifersucht, Neid. Das ist so die menschliche Palette von Emotionen, die mich da total berührt hat bei diesem Quest.
Ja, verstehe ich. Also, da ist richtig viel drin. Ich finde den auch total gut gemacht. Ich wollte jetzt schön sagen, aber schön ist es eigentlich nicht. Es nimmt dich halt mit.
Voll. Ich fand das hat mich wirklich mitgenommen. Der Quest habe ich auch geweint. So was, weil es einfach sehr berührend war und auch sehr gut geschrieben, finde ich. Und der dritte Quest ist dann wieder so ein halblustiger, irgendwie aber auch ein bisschen tragischer Quest, und zwar ein gieriger Gott. Erinnerst du dich an den?
Ich erinnere mich noch dunkel, aber nicht ganz genau.
Also, wir sind mal wieder in den Wäldern unterwegs, hinter Velen, stoßen auf einen Altar und auf zwei Bauern, die ganz verzweifelt zu ihrer Gottheit beten, der ehrfurchtgebietende Allgott. Der hat nämlich ihre Opfer verweigert, also ihre Opfergaben. Als Geralt kann man dann halt mit denen sprechen und sagen, okay, wir versuchen ein gutes Wort bei dem Gott für dich einzulegen. Trauen wir erstmal, wo ist dieser Gott? Und findet halt raus, es ist ein Wesen und das ist eigentlich nur auf der Suche nach Essen und Alkohol. Irgendwie schon ein bisschen lustig ist, aber es ist halt irgendwie auch sehr tragisch, weil es geht natürlich halt um diese Bauern und um diesen fetten Gott, der die halt alle ausnimmt. Und dann kann man natürlich auch entscheiden, was machen wir jetzt mit dem? Töten wir ihn oder erpressen wir ihn? Oder sagen wir das denen, wer wirklich der Gott ist, der ihre Opfer verschlingt? Also den Bauern quasi. Ich habe ihn tatsächlich immer getötet, muss ich sagen. Ich fand es ziemlich grausam, was der gemacht hat. Ja, ich mag diese kleinen Quests total gerne. Also diese kleinen Quests, wo man auf die einfachen Menschen trifft und nicht so auf die politisch hohen Menschen. Ich fand natürlich die Story um den Baron auch fantastisch geschrieben. Ich fand den ganz schrecklich, den blutigen Baron, aber ich fand die Story gut geschrieben. Aber diese kleinen Quests aus dem Leben der Menschen in dieser Welt, das sind die Sachen, die mich immer schon berührt haben. Und auf verschiedene Arten und Weisen. Humorvoll, tragisch, verzweifelnd. Wo auch meine Emotionspalette komplett angesprungen ist.
Jan, wo du dich ja auch selber dann reinfühlen musst.
Ja.
Wie kannst du dich verhalten oder helfen oder auch nicht helfen? Oder was funktioniert für deinen eigenen moralischen Kompass? Weil das ist ja das, was du am Ende vom Tag dann auch widerspiegeln musst, wie du damit umgehst mit den Sachen, die du herausfindest.
Nee, aber das waren auf jeden Fall meine drei Quests, die ich jetzt mal rausgesucht habe, die mir irgendwo was bedeutet haben in dem Spiel.
Finde ich auch sehr gut, weil es einfach diese ganze Bandbreite nochmal zeigt. Mhm. Und das ist auch der Grund, wie viel Einfluss das Spiel auch hatte.
Ja.
Weil wenn man sich dann später den Einfluss anguckt, den es genommen hat in der Popkultur, hat man auch gemerkt, dass auf Basis diesen Erfolgs auch andere Spiele sich daran angepasst haben. Es ist halt einfach eine neue Messlatte geworden für die Leute. Ich habe jetzt mal speziell herausgesucht, dass zur gleichen Zeit die Assassin's Creed-Reihe ja eine Wendung vorgenommen hat. Und zwar, wer sich da ein bisschen auskennt, davor war es ein relativ einfaches Stealth-Spiel. Mhm. Also anschleichen, Leute meucheln, verschwinden. Und nach Witcher 3 Also Witcher 3 kam 2015 raus. Der Wendepunkt bei Assassin's Creed Origins, kam 2017, also zwei Jahre später.
Da hat es Einfluss genommen quasi. Ne?
Ja, und zwar war Origins der erste Teil, wo auch dann Dialogoptionen, Entscheidungen, das wurde alles damit eingebaut. Und die Theorie ist natürlich, dass hier Witcher 3 einfach ein gewisses Fundament gelegt hat, was Spieledesign angeht. Man merkt es auch ganz, ganz deutlich, wenn man sich Cyberpunk anschaut.
Das hast du ja sehr gemocht auch.
Ja, also Cyberpunk ist total schwierig gestartet. Aber das waren alles technische Probleme, wie das gelaufen ist, muss man dazu sagen. Also wer sich an 2015 zurückerinnert bei Witcher 3, das ist auch nicht so rund gelaufen auf den verschiedenen Plattformen. Es wurde auch mit der Zeit besser gepatcht. Das gleiche hat eben Cyberpunk auch durchgemacht, nur einfach mit mehr Medienrummel drumherum. Aber da sieht man das auch. Mhm. Da sind auch super viele Nebenquests total wichtig, haben Einfluss auf die Welt, Sachen verändern sich. Und genau wie bei Witcher 3 findet man dann auch bestimmte Charaktere wieder. Man macht irgendeinen Quest, für die hat es Konsequenzen. Mhm. Und dann wandert man in Cyberpunk durch die Stadt Night City und trifft dann manche von diesen einfach wieder. Zum Beispiel einen Jungen, den man mal aus einem Sportinternat holen konnte. Wenn du das gemacht hast, findest du ihn später auf einem Markt wieder bei seinem Vater oder du findest eine andere Person an einem Grab. Und
so, das hat jetzt eine düstere Wendung genommen.
Ja, das wollte ich eigentlich so nicht. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass halt diese Systematik man dann auch in anderen Spielen findet. Und was ich persönlich noch als Einfluss herausheben möchte, ist, dass dadurch auch viele neue Spielestudios und Sachen später entstanden sind, wo man das darauf zurückführen kann. Also osteuropäische Studios, die auf den Markt drängen. Man hat natürlich CD Projekt als das, sage ich mal, Leuchtturmstudio vorne dran, aber da im Hintergrund möchte ich zwei andere erwähnen. Und zwar einmal 11-Bit Studios, auch aus Polen. Die haben später dann Frostpunk gemacht.
Aha,
und
ja.
Wer das Spiel kennt, es geht um ein Strategiespiel in einer sehr, sehr harten postapokalyptischen Welt. Und das Spielprinzip im Kern sind einfach krass fiese Entscheidungen. Zum Beispiel, mache ich Kinderarbeit, um meine Produktion zu stabilisieren oder nicht? Und so zieht sich das eben durch. Also das heißt, wir haben auch dieses Thema Entscheidungen in der Grauzone in so einer harten Welt. Und das zweite,
ich würde das Kinderarbeit nicht zwingend als Grauzone bezeichnen.
Nee, also da muss
in der
man,
Welt schon quasi.
Man muss da in, wirklich ins Detail gehen und es macht durchaus auch Sinn. Also
dazu, ich halte mich. Mach weiter.
Und dann möchte ich noch erwähnen, Warhorse Studios haben Kingdom Come Deliverance jetzt 1 und 2 gemacht.
Ach, das sind die.
Ja.
Ich hab den Namen des Entwicklers gar nicht mehr im Kopf gehabt.
Nee, ist ein Studio aus Tschechien.
Das wusste ich.
Hier geht es jetzt konkret um Historie in diesem Gebiet. Also wir reden hier von dem Bereich Böhmen. Und das hat diese Art und Weise, wie diese Region betrachtet wird, weggeholt von diesen mythischen Themen. Das war die Grundlage, die aus Witcher kommt, hin zu den realistischen Sachen.
Mhm.
Und hat auch einen Riesenerfolg losgetreten und dass halt so viel Interesse auch an Produkten aus dieser Region da ist, hat meiner Meinung nach definitiv mit Witcher zu tun. Ich möchte nochmal, das habe ich ja auch extra aufgeschrieben, Parallelen zwischen Cyberpunk und Witcher. Durch den Erfolg der Witcher-Videospiele sind halt auch die Bücher weiter extrem bekannt geworden, was dann am Ende vom Tag auch in der Netflix-Serie gemundet ist, plus dazugehörigen Animes, wir haben Comics und so weiter und so fort.
Ganz viel.
Und bei Cyberpunk haben wir was Ähnliches. Cyberpunk basiert nämlich auf einem Tabletop-RPG von Mike Pondsmith. Aber mir war das völlig unbekannt. Und mit dem Spiel Cyberpunk kam das jetzt halt auch auf die große Bühne. Und es gibt auch eine Netflix-Anime-Serie, die übrigens sehr, sehr gut ist. Cyberpunk Edge Runners kann ich schon empfehlen. Und das sind auch wieder so interessante Parallelen, dass hier halt so, sag ich mal, sehr Special Interest Basis genommen wird, um das eben weiter auszubauen.
Und Bücher auch.
Ja.
Das darfst du auch nicht vergessen.
Das kommt auch noch dazu, stimmt, Bücher. Diese großen Erfolge sind einfach multimediale Ereignisse.
Genau, ja.
Es ist mega spannend zu beobachten und ich bin so dankbar auch, dass sich das ergeben hat, weil dafür so viel rauskommt, was nicht nur mit dem reinen fantastischen Spielerlebnis von Witcher 3 zu tun hat, sondern einfach mit begleitenden Inhalten drumherum, die ich sehr, sehr feiere. Und ich bin da mega begeistert und für mich, ich freue mich super auf Witcher 4.
Ich mich auch. Ich finde, das hast du einen ganz schönen Abschluss jetzt gefunden. Und wir hoffen, ihr habt vielleicht auch noch Spaß im Witcher-Universum. Ja. Das wäre natürlich wünschenswert.
Und wer etwas kommentieren möchte, schreibt uns gerne eure liebsten Quests mit rein. Das würde mich auch interessieren.
Ja, in den 2 Jahren gab es jetzt eine neue Spotify-Funktion. Man kann jetzt Kommentare unter Podcast-Folgen veröffentlichen. Das gab es, als wir den Podcast gemacht haben, noch nicht. Also macht das gerne, weil das würde mich auch sehr interessieren, wenn noch wer den Podcast hört. Mal schauen. Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem Witcher 3 Jubiläum und natürlich in der Witcher-Welt.
Viel Spaß. Tschüss. Bis dann.